Bis jetzt geht's mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett gehen. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Was eher im Internet so als Witz gedacht war, scheint ich bei näherem Betrachten ganz gute Gedanke. Gerade der Schlusssatz, und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Wohl wahr, ohne Gott geht nichts. Diesen Sonntag beginnt ja wieder die alljährliche Allianz-Gebetswoche. Alexander hat uns ja schon berichtet. Und es treffe sich schon, hat gestern der Pfarrer Bauer zumindest in der Zeitung schon über 150 Jahre trifft man sich da schon jährlich weltweit. Und allein in Deutschland sind es über 1000 Orte, wo zusammen beten. Und man schätzt so circa 300.000 Leute sind da in dieser Woche dabei. 300.000 klingt echt viel. Und wenn man aber mal bedenkt, wie viele Einwohner wir haben in Deutschland, über 80 Millionen, dann sind es gerade mal 0,5%. Beten die Deutschen wirklich so wenig? Das ist natürlich auch eine spezielle Veranstaltung, wo nicht alle hingehen. Ich selber muss ehrlicherweise sagen, war auch noch nicht da. Und vielleicht geht's mir, wie ein Teil hier in der Gemeinde, auch so, dass man vielleicht träge ist, unentschlossen oder auch gleichgültig. Aber ich habe mir jetzt nach der Brandrede vom Alexander vorgenommen, also ich möchte nächste Woche mal hier auftauchen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, weil gemeinsames Gebet kann viel bewirken. Wie oft beten Menschen in Deutschland? Ich habe hierzu mal das vermutlich größte Online-Portal für Statistik angeschaut. Das nennt sich Statista und das hat so Markt- und Meinungsforschungsinstitute im Zugriff. Kann jeder zugreifen. Für manche Abfrage braucht man ein Passwort. Aber ich benutze das selber auch im Geschäft, wenn es darum geht, was für ein Kaufverhalten und welche Hintergründe hat so unsere Zielgruppe. Und dieses Institut fragte 2017 also, wie oft beten Sie? Und das unabhängig von einer Religionsgemeinschaft. Also auch Muslime, sonstige Religionsgemeinschaften. Wie viel Prozent beten in Deutschland täglich? Überlegt einfach mal für euch, braucht es nicht sagen, ich sage es eh gleich. Das Ergebnis ist, 10% beten täglich. Ich habe gedacht, immerhin, das ist jetzt echt, hat mich überrascht. Ich hätte weniger gedacht. 4% über einmal pro Woche, 3% einmal pro Woche, also ihr seht schon, da kommt immer viel dazu, 15% mehrmals im Jahr. Und 22% seltener und 42% nie. So viel zu den Zahlen. Wie ihr schon merkt, soll es heute um das Thema Gebet gehen. Vielleicht denkt jetzt manch einer wieder, oh nö, das Thema kenne ich doch und da weiß ich doch eh schon alles dazu. Außerdem bin ich vielleicht nicht der große Beter und tue mir eh damit schwer. Kann sein, aber ich habe gedacht, ich tue es trotzdem. Wer nämlich in der Bibel liest, wird feststellen, dass das Wort Gottes das Thema Gebet an vielen Stellen immer wieder anspricht und dass es zur wesentlichen Praxis eines Christen gehört und an sich auch von der Bibel hoch eingeschätzt wird. Am 2.1. diesen Jahres hieß es in der Tageslosung, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ja, beharrlich ist so ein schönes altes Wort, benutzt man heute noch kaum, aber heißt so viel mit Ausdauer an einer Sache bleiben. Und im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17, sind wir aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. Und im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2 steht, dass wir im Gebet mit Danksagung wachsen sollen. Von Jesus wissen wir, dass er früh morgens aufgestanden ist, um zu beten. Durch das Gebet traf er Entscheidungen und meisterte schwierige Situationen. Im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, bete, wenn du Zeit hast, nahm Jesus sich bewusst Zeit zum Beten. Anstelle des weltlichen Gedankens, wähle das, was du denkst, was am besten ist und tue, was du möchtest, betete er, um zu sehen, was Gott dachte, was das Beste ist. und tat dann auch, was Gott wollte. Doch trotz all dieser Hinweise im Wort Gottes, die die Bedeutung des Gebetes hervorheben, wird es manchmal vernachlässigt oder es wird als eine Tätigkeit mit niedriger Priorität betrachtet. Man betet, wenn man vielleicht in eine Notlage gekommen ist, scheinbar nichts mehr anderes hilft. Man macht es halt so und Beten gehört irgendwie zum Glauben dazu. Oder man denkt, dass Beten schon irgendwie nützen wird. Und wenn da nichts passiert, dann hat es vielleicht zur Selbstberuhigung geholfen. Um Gebet geht es heute zwar in dem Text, den ich gleich vorlesen werde, in Lukas Kapitel 11, die ersten 13 Verse. Wer mitlesen will, kann gern aufschlagen. Die anderen können gut zuhören. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also ich liebe diese Verse. Wenn mir jemand fragt, was ist deine Lieblingsstelle in der Bibel, dann ist diese Stelle und noch andere im 1. Johannesbrief. Warum? Ich liebe diese Stelle, weil sie mir eindrücklich zeigt, was Gott denkt, was wirklich für uns wichtig ist und auch seine Art und Weise, wie er lebt. Ganz konkret an einem Beispiel, in dem Falle Gleichnis. Lukas beginnt diesen Abschnitt damit, dass er uns von den Umständen berichtet, die zum Vater unser führten. Ein Jünger sieht Jesus, wie er betet, und Jesus dann betet: Herr, lehre uns beten. Ich möchte gleich an der Stelle stoppen, weil ich es an sich ganz interessant finde, die Tatsache, dass man beten lernen darf oder beten lernen kann. Selbst die Jünger Jesu wussten anscheinend nicht so recht, wie sie beten sollten. Sie waren sich unsicher. Wie ist das mit dem Beten? Was sollen wir da sagen? Wie läuft das Ganze ab? Ein Stück weit, denke ich, ist es heute auch noch so. Vielleicht fragen wir uns auch manchmal, was soll man sagen? Wie lange soll ich beten? Wie bete ich so, dass Gott mich erhört? Beten muss man nicht können, beten darf man lernen. Selbst die Apostel waren Leute, die ins Beten erst mal reingewachsen sind. Und ich selbst weiß auch von mir, dass ich gerade in Sachen Beten echt immer wieder ein Lernender bin. Auf die Bitte des Jüngers hin lehrt Jesus seine Jünger quasi auswendig lernen, das Vaterunser. Das möchte ich heute gar nicht eingehen, ich denke, das wäre eine Predigt für sich. Aber ich möchte auf die Gleichnisse gern eingehen, mit denen Jesus seinen Jüngern das Beten erklärt. Das zu einem Mal das Gleichnis von dem bittenden Freund. Ein Mann bekommt unerwartet Besuch. Er hat kein Brot mehr zu Hause. Das war in so einer Kultur, in der Gastfreundschaft ganz groß geschrieben wurde, gelinde gesagt, mittlere Katastrophe. Die Kultur der Gastfreundschaft gebot es, dem Besucher Essen und Trinken vorzusetzen. Aber es gab keine Läden, wo man schnell was kaufen könnte. Da haben wir es echt gut heute. Selbst am Wochenende können wir zur Elsa-Tankstelle schnell vorfahren und man kriegt wirklich alles, was man braucht. So kommt der Bittende zu seinem Freund, nicht aus Übermut oder eigenen Verschulden, sondern er selbst in diese Not geraten, seinem Gast nichts anbieten zu können. Es war schon Mitternacht. In den Dörfern damals ist man schon kurz nach Sonnenuntergang ins Bett gegangen. Nicht so wie in unserer modernen Fernsehgesellschaft, wo man eigentlich kurz vor Mitternacht erst ins Bett geht. Ich bin einer, der gern nach Mitternacht geht. Also bei denen war es wirklich Mitte in der Nacht, als er gestört wurde. Aber der Freund kündigt im Haus nicht die Freundschaft auf. Aber er gibt von innen her klar die Antwort, Vers 7, mach mir bitte keine Mühe. Da steht jetzt so vieles im Weg, wenn ich jetzt aufstehen müsste und ihm Brot geben. Es ist mitten in der Nacht, die ganze Familie schlief. Ich glaube, früher war das eher in so einem Wohnraum. Und wenn er jetzt die Tür öffnet, dann ist es einfach laut. Vielleicht ist da so ein Holzbalke, es knarrt und dann gibt es noch schreiende Kinder, meckernde Ziege, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es laut und wenn es da laut wird, waren die Häuser auch nicht so gut gebaut wie unsere. Da ist wahrscheinlich auch nur die Nachbarschaft mit aufgewacht. Aber es ist hochinteressant, wie er das Gleichnis beendet. Jesus sagt am Schluss nicht, weil der Freund dem anderen ein besonders guter Freund war, deshalb ist er trotz all dieser Widerwärtigkeiten aufgestanden und hat ihm Brot gegeben. Jesus sagt nicht um der guten Freundschaft willen, sondern wegen seiner Zudringlichkeit. Nicht wegen der Freundschaft, wegen seines unverschämten Drängens steht er auf und gibt ihm so viel er bedarf. Jesus macht uns in diesem Gleichnis Mut zu bitten. Das an sich ist erstmal nicht so erstaunlich, das wissen wir, dass wir bitten können. Aber das Wie finde ich interessant. Wenn ihr bittet, seid aufdringlich, seid zudringlich, seid eindringlich zu bitten. Im Bibeltext steht, wie gesagt, das Wort unverschämt statt eindringlich. Also es hat eine besondere Not. Und bei dem Gleichnis ist man verzeiht es mir, ist ja jetzt gar nicht da. Der Timmy eingefallen irgendwie. Timmys ehrliche Gebete, manchmal ein bisschen fast unverschämt klingend. Ein Gedanke, zack und raus, lass den VfB gewinnen. Und sind wir ehrlich, wer wünscht sich das nicht hier? Oder, deine gibt's ein paar. Oder lass den und den ins Limo kommen. Oder was sagt er als Gernasuch, wenn Krieg ist, lass Erdogan den Krieg aufhören. Und ich sage immer wieder, im Stille Recht hat er. So ist richtig, ja, die Psalme zeigen uns das immer wieder. Da nehmen die Betende wirklich auch kein Blatt vor den Mund. Sie erzählen vom wirklichen Leben, von Erfolgen und Enttäuschungen, von Glaube und Zweifeln. Und am Ende das Schöne bei vielen Psalmisten oder beim David vor allem, ist ja immer viel von Hoffnung noch zu hören. In Lukas 18, also ein paar Kapitel weiter, erzählt Lukas nochmal so ein ähnliches Gleichnis, das Gleichnis von der bittenden Witwe, die den Richter so lange nervt, bis er ihr Recht spricht und das, obwohl er eigentlich nicht wollte, sondern einfach nur, um seine Ruhe zu haben. All diese Geschichten sind Gleichnisse und ich denke nicht, dass Gott wie so ein ungerechter Richter ist oder wie so ein mürrischer Freund, dem man irgendwas abtrotzen müsste. Ich denke, das wolle die Gleichnisse nicht sagen, aber irgendwie will uns Jesus klar machen, dass sich Eindringlichkeit, Zudringlichkeit, Beharrlichkeit, dass das zum Gebete zugehört. In diesem ganzen Abschnitt von Lukas 11 lockt uns Jesus ja zum Beten und anscheinend weiß er, dass eines unserer größten Probleme darin besteht, dass wir nämlich leicht aufgeben. Von der Mutter des Kirchenvaters Augustinus wird berichtet, dass sie jahrelang gebetet hat, dass ihr Sohn zum Glaube kommt. Und auch von Missionaren weiß man, dass sie jahrelang für ihr Land gebetet haben und erst Jahre später Menschen zum Glaube gekommen sind. Ich habe sogar gehört, dass früher mal wohl an manche Haus- und Gartentüre ein Schild dran war, Betteln verboten. Ich habe mir dann echt da so, wenn Gottes Tür da steht, vielleicht Bettler sind herzlich willkommen oder zum Bitten wird herzlich eingeladen, wenn man so diesen Vers liest, oder das Kapitel liest. Jesus setzt seine Ermutigung fort mit den Worten: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Vers 9. All diese Bilder sind dem vorigen Gleichnis entnommen. Das Bitten, das Anklopfen, das Auftun. All das nimmt Bezug auf die Geschichte mit dem bittenden Freund. Und erneut legt Jesus den Akzent auf die Beharrlichkeit des Gebetes. Aber jetzt geht Jesus einen Schritt weiter und bestätigt seine Jünger mit der Zusage: Gott wird euch geben, Gott wird euch auftun und Gott wird eure Gebete erhören. Gott wird eure Gebete erhören. Denkt, oder mancher von euch auch vielleicht denken, ist das immer wirklich so? Was waren da und dort und warum hat sich da in der Situation nichts verändert? Für mich gibt es drei Arten von Gebetserhörungen. Und vielleicht kriegt ihr dann eine Antwort auch für euch drauf, warum nicht immer alles gleich passiert. Die erste nenne ich mal Christbaumerhörungen. Christbaum-Gebetserhörungen sind Gebetserhörungen, bei denen Gott sofort Gebet erhört, wie Weihnachten. Wir wünschen uns was und er reagiert und zack, da hast du dein Geschenk. Unsere Kinder hatten uns vor Weihnachten auch so eine Weihnachtswunschliste vorgelegt, da sind die ganzen Wünsche drauf gestanden, dann sortiert nach Wichtigkeit, ich weiß nicht, ob es David aussortiert oder beim Jonas, der schüttelt, nee, dann war es nur beim Jonas, da war dann schön aufsummiert, was man alles sich wünscht und die Dinge, die wichtig sind, die sollte man unbedingt erhören und berücksichtigen. Jonas hat sich dann schon wochenlang darauf eingestellt, dass er dann von seinen Top 3 in Heiligabend eines überreicht bekommt. Ja, so stellen wir, wenn wir ehrlich sind, uns manchmal Gebetserhörung im Idealfall vor. Wir bitten und wir halten es sofort in den Händen. So sollte es immer sein. Daran messen wir, ob es eine Gebetserhörung gewesen ist oder nicht. Das sind Gebetserhörungen, von denen man dann oft in den Zeugnissen hört. Stell dir vor, ich habe meinen Schlüssel verloren und ich habe dann gebetet und daraufhin habe ich meinen Schlüssel gefunden. Sollten wir nicht viel mehr beten? Ist Gott nicht wunderbar und sollten wir nicht mehr zusammen beten? Aber meine Überzeugung ist, dass eben nicht nur diese Art von Gebetserhörungen sind. Es gibt auch eine andere Art und Weise, wie Gott unsere Gebete erhört. Ich nenne sie mal so Bucheln-Gebetserhörung. Ich weiß nicht, kennt ihr Bucheln? Das sind so die kleinen Samen, genau, Bucheckern. Aus den Bucheckern wird, wenn sie wachsen, eine ganze Buche. Wir beten und wir wünschen uns, dass sich etwas verändert, dass etwas passiert, dass es Lösungen gibt. Wir beten und wünschen uns, dass die Buche, der ganze schöne Baum, schon dasteht und alles wieder wunderbar aussieht. Aber Gott erhört unsere Gebete nicht immer so, dass er uns schon eine wunderschöne Buche gibt, sondern dass er uns so eine kleine Buchle in die Hand drückt. Da hast du es, mach was draus. Und während man vielleicht was draus mache, wächst diese kleine Buchle dann zur ganzen Buche. In der Bibel gibt es mehrere Stellen, wo so ähnlich sind oder Lebensgeschichte, Gebete. Denk mal allein an Mose, der 40 Jahre in der Wüste war, wo viel Gebet, viel Zwiegespräch mit Gott war und er ist doch ins verheißene Land, er nicht selber, aber das Volk Israel gekommen oder die ganze Josef-Geschichte. Gott beantwortet Gebet in Samenform. Manchmal brauchen wir den Prozess bis zur Erhörung. Erhörungen sind genial, da freuen wir uns immer dran, wenn wir das spüren, wahrnehmen, aber Erhörungen, die unseren Charakter noch mit ausbilden, die sind im Nachhinein noch viel genialer. Beispiel, ein Kind bittet den Vater um ein Baumhaus. Jetzt kann er das Baumhaus bauen, eine krasse Hütte hinstellen, den Vorhang aufziehen und sagen, voilà, da hast du jetzt deine Hütte. Oder er kann ihm das Werkzeug zur Verfügung stellen, die Bretter. Kannst du mich fragen, wenn du Tipps brauchst. Und letztendlich baut im Hintergrund der Vater eigentlich das ganze Baumhaus, aber das Kind denkt, es hat selber gebaut. Jetzt habe ich noch eine dritte Erhörungsform. Ich nenne sie mal Bambuserhörungen. Wie sehen die aus? In China soll es eine Bambusart geben. Da legt man den Samen in die Erde und dann wässert man es. Und dann passiert erstmal gar nichts. Und nach einem Jahr passiert auch noch nichts. Und im zweiten war, man schaut, tut sich was? Nee, immer noch nichts. Es geht dann wirklich bis zum fünften Jahr. Und dann kann es sein, dass man schon was Kleines sieht, so vielleicht ein paar Blättchen oder so. Aber sonst wirklich auch noch nicht viel passiert. Und im sechsten Jahr wird berichtet, dass da der Bambus 12 Meter hoch wächst. Genial. Was hat der Bambus eigentlich die ganze Zeit gemacht, fragt man sich. Er hat Wurzeln gebildet, ganz viele tiefe Wurzeln in die Erde rein. Und so ist es manchmal auch mit Gott. Gott ist schon längst dran, auch wenn wir überhaupt nichts sehen. Er ist im Hintergrund schon am Wirken, aber wir sehen es noch nicht. Wieso ist das oft so? Gott hat viel mehr Geduld, das ist klar wie mir. Aber das ist oft ein Grund. Und er hat auch einen Plan, oft für unser Leben. Aber leider kennen wir den nicht immer so konkret. Wäre schön, wenn wir es kennen, dann hätte man vielleicht mehr Vertrauen. Aber Gott plant nicht immer sofort. Jetzt hast du eine Gebetserhörung. Manches macht erst Sinn, vielleicht später oder anders. Apropos Jonas Weihnachtswunschliste, zum Entsetzen kann ich noch berichten, war keines der 3 Top-Geschenke dabei. Ja, und wir fanden es einfach noch zu früh, aber tatsächlich, die Enttäuschung war riesengroß. Es flossen Tränen und wir haben aber noch an dem Abend miteinander gesprochen und eine Lösung gefunden. Aber das kann man dazu sagen, seine Wünsche sind nicht unerhört. Vielleicht erfüllen sie sich schon nächstes Jahr oder wie bei dem Bambus halt erst in 6 Jahren. Bei manchem vielleicht nur länger, habe ich gedacht, aber egal. Ja, es gibt aber auch leider noch Situationen, wo Gott unsere Gebete nicht erhört. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Wenn Gott nicht erhört, dann dürfen wir tatsächlich vertrauen, dass Gott auch in dem, wer uns nicht erhört, gut ist. Ja, dass er uns auch mit dem Nicht-Erhörten Gutes tut. Vielleicht bedenken wir es einmal von der Seite. Wer weiß, was es Gutes bezwecken könnte, wenn er was nicht erfüllt. Das führt uns zum Schluss noch zu dem zweiten Gleichnis, das ganz am Ende von den 13 Versen stand, wo Jesus diese Geschichte vom Sohn und seinem Vater erzählt. Ich lese gerade nochmal. Das ist dann erst ab Vers 11. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also wenn schon die Bitte unserer Kinder hier auf Erde so eine Macht auf uns Eltern ausübe, was wird es dann bedeuten für uns, wenn das eigentlich als klein bezeichnet wird und Gott noch viel mehr Liebe zu uns ausdrückt? Schlangen, Skorpione, das sind ja eher so Symbole für Wüste und Öde, die verletzen und nicht heilen und nicht fördern. Ein echter Vater gibt einem Kind auch nichts Ungenießbares, nichts Schädliches oder gar Erschreckendes. Wir erkennen an dieser Stelle, dass eine Gebetserhörung sowohl in einem Ja als auch in einem Nein Gottes bestehen kann. Gewissheit der Erhörung bedeutet eben nicht, dass es wie ein automatisch, wo man oben was reinfüllt und dann werden unsere menschlichen Wünsche erfüllt. Und wenn wir ehrlich sind, was für törichte Wünsche haben wir manchmal auch. Es geht uns oft um Dinge wie Überlegenheit, Erfolg oder irgendwelche Äußerlichkeiten und so weiter. Da können wir schon vorstellen, dass es für Gott nicht ein Riesenwert ist, aber für uns ist wichtig, wie er mit umgeht, müssen wir aber eben tatsächlich offen lassen. Ist das Erbeten in den Augen Gottes gut, dann wird er es so geben. Manchmal, wie ich es vorher geschildert habe, so als Christbaum, Buchel oder auch Bambuserhörung. Ist das aber nicht gut, dann wird er vielleicht was anderes geben oder ein klares Nein sprechen. Aber es gilt, jede Form der liebevollen göttlichen Antwort bleibt dennoch eine Erhörung. Denn Gott spricht sein Nein ebenso in Liebe aus wie sein Ja. komme zum Schluss. Ich denke, wir brauchen im Hinblick auf Gebet echt so einen Sichtwechsel. Also wir sollten nicht so viel auf dieses Ei, auf dieses, was war das andere, auf dieses Fisch, genau, oder das erbetene Geschenk schauen, sondern auf den, der das gibt. Um was es Jesus hier in Lukas 11 zuerst geht, ist das, was wir neue Freude am Beten gewinnen und dass wir begreifen, dass wir einen guten Vater haben. Jesus will uns sagen, ich bin eben nicht gerade dieser Freund im Haus, der dir halt das Brot gibt, weil du so unglaublich nervst, sondern ich gebe dir das Brot, weil ich dir ein unverbrüchlicher Freund bin. Ja, wenn wir wüssten, mit wem wir es zu tun haben, dann würden wir manchmal mehr vertrauensvoll bitten und auch beten. In Johannes 4 sagt Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, dann würdest du bitten und er würde geben. Ich glaube, der Schlüssel für all unser Gebetserleben ist nicht irgendwie die neuesten Tricks und Tipps zur Gebetserhörung, sondern dass wir den guten Vater kennen. Wir haben jetzt noch gemeinsam eine Gebetszeit, jeder für sich in der Stille. Und bringt ruhig das für euch vor, mit dem ihr vielleicht schon lang in Gottes Sache, mit der ihr vielleicht schon lang in Gottes Ohr liegt und spricht sie aus. Mit all Schmerz und auch der Ratlosigkeit, die vielleicht da ist mit dem Thema. Und bittet ihn um Weisheit und seine Hilfe. Und ich bin überzeugt, Gott ist mit euch in der Sache. Und er wird nicht euch ein Skorpion geben, wenn er ihn um ein Ei bittet. Das als Bild. Wie gesagt, jeder für sich in der Stille. Ich werde dann noch gemeinsam abschließen. Ja, Herr, wenn wir dich bitten, dann wirst du uns geben. Und wenn wir dich suchen, dann wirst du dich finden lassen. Und wenn wir bei dir anklopfen,